Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Ist Jesus wirklich auferstanden? Darum geht es heute. Ich weiß, Ostern ist schon ein bisschen vorbei, aber dennoch, ich denke, die Frage und die Antworten sind die ganze Zeit über relevant, nicht nur an Ostern oder vor Ostern. Und in dieser Folge möchte ich dir 7 erstaunliche Beweise vorstellen. Also erstaunlich ist so ein bisschen, naja, irgendein Adjektiv brauchte ich. Ich weiß nicht, ob das wirklich erstaunlich ist oder ich glaube, Menschen, die sich schon mal damit auseinandergesetzt haben, finden das gar nicht erstaunlich, sondern das sind eigentlich ganz selbstverständliche Dinge. Aber ich glaube, viele Menschen wissen das einfach nicht. Für die klingt Auferstehung immer noch so ein bisschen, ja, unrealistisch und absurd, aber ist es im Grunde genommen überhaupt nicht, wenn man sich mal mit den Fakten tatsächlich beschäftigt. Und es geht heute so ein bisschen darum, ist Jesus wirklich auferstanden? Gibt es historische Beweise für die Auferstehung oder ist das vielleicht alles nur Wunschdenken der Frühchristen und irgendeine Legende, die sich dann gebildet hat? Genau, und da geht es eben um diese 7 Argumente, die ich mit dir teilen möchte. Es gibt noch mehr, aber ich habe mal diese rausgesucht, weil ich fand die wirklich sehr überzeugend. Zunächst einmal, was ist historische Wahrheit? Da kann man sehr lange drüber reden, aber das wollen wir hier nicht machen, sondern ich stelle dir eine Minimaldefinition vor, die ich ziemlich vernünftig finde. Und die lautet so: Ein Ereignis ist als historisch wahr zu betrachten, wenn bestimmte Beweise keine andere Erklärung zulassen. Okay, was ist unser erster Beweis? Das sind 500 Augenzeugen und keine dokumentierte Gegendarstellung. Und Paulus schreibt im ersten Brief an die Korinther im 15. Kapitel, Vers 16. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Warum ist das ein starkes Argument für die Auferstehung Jesu? Du könntest ja denken, okay, Paulus kann ja schreiben, was er will, außerdem ist das schon 2000 Jahre her. Aber so einfach ist es nicht, weil Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther ungefähr 20 bis 25 Jahre nach Jesu Tod. Und das bedeutet, dass viele der Zeugen, die er ja nennt, noch lebten. Also seine Aussage war überprüfbar. Und Paulus nennt auch keine vage Gruppe, sondern eine konkrete Zahl, also mehr als 500. Und es ist ja so, dass Menschen, die lügen, die bleiben so im Vagen, im Ungenauen. Aber wer die Wahrheit sagt, der nennt meistens konkrete Zahlen. Und das ist genau das, was Paulus tut an dieser Stelle. Und Paulus schreibt, dass in einer Umgebung, in der Christen verfolgt wurden. Also warum sollte er so eine präzise und angreifbare, widerlegbare Aussage machen, wenn sie nicht wahr wäre? Das macht ja gar keinen Sinn. Und dazu kommt, dass es keine Gegendarstellung gibt, die irgendwie dokumentiert wäre. Weder von jüdischen Führern noch von römischen Behörden ist überliefert, dass sie diese ja doch massive Zeugenaussage, also mehr als 500, das ist ja schon eine ganz schöne Menge, dass sie das bestritten oder irgendwie überprüft hätten, obwohl sie natürlich allen Grund dazu gehabt hätten und auch wirklich Interesse daran gehabt hätten, dass es Gegendarstellungen und andere Beweise und Gegenbeweise gegeben hätte. Jetzt könntest du fragen, na gut, aber man hätte ja eventuelle Gegendarstellungen verschwinden lassen können, oder? Das könnte man jetzt aus heutiger Sicht denken, ja, aber die ersten Jahrzehnte nach Jesu Tod war das Christentum eine ganz kleine und auch sehr verfolgte Bewegung. Christen hatten damals keinen Einfluss auf Geschichtsschreibung, auf Archive oder auf die öffentliche Meinung. Also es war eigentlich eine super Zeit für verschiedene Gegendarstellungen, die die Chance gehabt hätten, sich zu verbreiten, aber es gibt eben keine und das ist schon bemerkenswert. Also kurzum, wenn eine Gegenerzählung überzeugend gewesen wäre, dann hätte sie sich durchgesetzt, aber es gibt eben keine. Das zweite Argument ist, dass die Auferstehung von Anfang an ein zentraler Teil des christlichen Glaubens war und keine spätere Legende. Als ich zu dieser Folge recherchiert habe, da habe ich festgestellt und ich war ziemlich überrascht, dass viele liberale christliche Theologen nicht an die tatsächliche leibliche Auferstehung Jesu glauben, sondern die denken andere Sachen, zum Beispiel, ja, das war ja nur symbolisch. Und ich finde es ziemlich komisch, dass sie sich weiterhin Christen nennen, weil ohne die faktische Auferstehung macht der christliche Glaube überhaupt keinen Sinn. Okay, aber das nur nebenbei. Also diese besagten liberalen Theologen sind der Auffassung, dass die Auferstehung Jesu nicht von Anfang an Teil des Glaubens war, sondern das war so das Ergebnis einer langen Entwicklung. Das kam erst später dazu. Und dieser Logik zufolge ist Jesus nicht wirklich auferstanden, sondern das ist eher so eine Art Wunschdenken, das mit der Zeit zur Legende wurde. Und dass das Unsinn ist, das zeigt ja schon die bereits zitierte Stelle im ersten Brief an die Korinther, nämlich ja, Paulus hat den ungefähr im Jahr 55 nach Christus geschrieben. Und das zeigt ja schon, dass die Botschaft, Jesus ist auferstanden, überhaupt kein späteres Beiwerk war, sondern eben ursprünglicher Kern des Glaubens. Das nächste Argument, ohne Auferstehung hätte niemand jemals von der Kreuzigung gesprochen. In der römischen Welt war die Kreuzigung der brutalste, der entehrendste Tod, den man sich nur vorstellen konnte. Das war ein Tod für Verbrecher, für Sklaven, für Aufrührer. Für römische Bürger war diese Strafe gar nicht möglich. Die war per Gesetz verboten, weil sie als zu entwürdigend galt. Und schon gar nicht kam die Kreuzigung für Vorbilder oder Götter in Frage. Es war völlig absurd. Also kein Mensch im ersten Jahrhundert hätte sich freiwillig einen gekreuzigten Messias ausgedacht. Also diese Kreuzigung war kein Werbeschild oder so, sondern das war ein Skandal. Heute kommt es das so selbstverständlich vor, ja, Kreuzigung, Auferstehung, okay. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wenn die Auferstehung Jesu nicht wahr wäre, dass niemand jemals von seiner Kreuzigung gesprochen hätte? Also Kreuzigung ohne Auferstehung macht gar keinen Sinn. Weil ohne Auferstehung wäre das Kreuz ein ziemlich peinliches Ende von einer gescheiterten Bewegung gewesen. Aber mit Auferstehung wurde das natürlich zum Zeichen des Sieges. Das Kreuz meine ich. Und jetzt als skeptische Person fragst du dich vielleicht, okay, aber die Kreuzigung, ist die denn überhaupt historisch belegt? Und ja, hier kann ich dich beruhigen. Also die Kreuzigung Jesu ist tatsächlich eine der am besten belegten Ereignisse der Antike, die es auch bestätigt, sowohl durch christliche, aber auch durch nichtchristliche Quellen, zum Beispiel durch Flavius Josephus oder durch Tacitus. Oder heißt er Tacitus? Ich weiß es nicht. Das nächste Argument ist, dass der Leichnam Jesu weg war. Dass das Grab leer war, ist historisch sehr wahrscheinlich. Ja, sogar die Gegner der Christen haben es nie bestritten, aber wer hätte denn den Leichnam wegnehmen sollen? Also wenn jetzt die These ist, Jesus ist nicht auferstanden, sondern jemand hat einfach den Leichnam aus dem Grab genommen. Die Römer, nee, die hätten den nicht weggenommen, weil die wollten auf jeden Fall verhindern, dass da irgendwie aus den Juden, dass da noch mehr passiert, die wollten einfach ihre Ruhe haben. Die jüdischen Führer, ja, wenn sie ihn weggenommen hätten, hätten die ihn ja gezeigt, um die Auferstehung zu widerlegen, weil die Juden wollten natürlich um jeden Preis vermeiden, dass da irgendein Messias aufersteht, weil dann wird ihnen ja auch die Grundlage ihres Glaubens genommen sozusagen. Und die Jünger, ja, warum sollten die Jünger den Leichnam Jesu aus dem Grab entfernen? Die Jünger waren ja auch total verängstigt, nachdem Jesus gestorben ist. Die haben überhaupt nicht damit gerechnet. Er hat es zwar immer wieder angekündigt, aber die haben nie wirklich geglaubt, dass er stirbt und auch nicht am Kreuz. Das war für die total traumatisch. Die dachten ja, er ist der Retter, der Erlöser, der Messias. Und die waren einfach nur machtlos und verzweifelt und ja, warum sollten sie dann auch sterben letzten Endes für die Lüge, dass Jesus auferstanden ist? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und hier das nächste Argument ist, dass man eine Lüge gar nicht so lange aufrechterhalten kann. Du hast sicher schon mal was von dem Watergate-Skandal gehört. Und Chuck Colson, das war einer der Beteiligten am Watergate-Skandal, der ist später überzeugter Christ auch gewesen, der hat gesagt, und ich habe das Original mal ins Deutsche übersetzt. Du findest das Original auf Mehr Himmel. Da es gibt ja zu jeder Podcast-Folge einen Beitrag, da kannst du das nachlesen auf Englisch. Aber hier auf Deutsch, also Chuck Colson hat gesagt, ich weiß, dass die Auferstehung eine Tatsache ist und Watergate hat es mir bewiesen. Warum? Weil 12 Männer bezeugten, dass sie Jesus auferstanden gesehen hatten und diese Wahrheit dann 40 Jahre lang verkündigten, ohne sie ein einziges Mal zu widerrufen. Jeder von ihnen wurde geschlagen, gefoltert, gesteinigt und ins Gefängnis geworfen. Sie hätten das nicht ausgehalten, wenn es nicht wahr gewesen wäre. Bei Watergate waren 12 der mächtigsten Männer der Welt verwickelt und sie konnten eine Lüge nicht einmal 3 Wochen lang aufrechterhalten. Und da soll ich glauben, dass 12 Apostel eine Lüge 40 Jahre lang durchhalten konnten? Völlig unmöglich. Also ich finde, das ist ein fantastisches Argument, weil 40 Jahre sind wirklich eine lange Zeit. Und wenn man einfach so viele Dinge erleiden muss wegen einer Lüge, also warum sollten sie das tun? Das macht ja gar keinen Sinn. Das nächste Argument ist, dass die Auferstehung keiner jüdischen Erwartung entsprach. Also die Juden rechneten mit einer Auferstehung aller Menschen am Ende der Zeit, aber die haben nicht damit gerechnet, dass ein Einzelner mitten in der Geschichte irgendwie auferstehen würde und schon gar nicht, dass es einen gekreuzigten Messias geben würde. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Also ein gekreuzigter Messias ist ein Widerspruch in sich für die Juden. Weil ein Mensch, der gekreuzigt wurde, im 5. Buch Mose steht auch, dass ein Gehängter als ein von Gott Verfluchter betrachtet wurde. Also ein Gekreuzigter konnte auf gar keinen Fall der gesandte Messias sein. Sondern die Juden haben immer und glauben sie auch immer noch an einen siegreichen Messias geglaubt und auf den gewartet, anstatt an einen oder auf einen leidenden Messias. Also die haben sich wirklich so einen siegreichen, weltlich herrschenden Messias vorgestellt, einen König aus der Linie Davids, der Israel befreit, der Gerechtigkeit bringt und so das Reich Gottes als weltliche Macht aufrichtet, also so, dass es auch sichtbar ist. Ja, aber so ein leidender, gekreuzigter Messias passt überhaupt nicht ins Bild. Das galt als totale Niederlage, nicht als Erfüllung von Prophetien. Also kurzum, ein gekreuzigter Messias hat überhaupt in kein jüdisches Denkmuster gepasst. Wenn die Juden sich einen Messias ausgedacht hätten, dann bestimmt keinen gekreuzigten. Aber die Jünger, die waren ja Juden. Aber dass sie eben genau das verkündigt haben, obwohl es ihrer kulturellen Erwartung völlig widersprach, das spricht eben dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und das sieht man auch an der Verwirrung bzw. an dem Unglauben der Jünger als Reaktion auf das leere Grab. Also die sind ja dann nicht hingegangen und haben gesagt, oh ja, super, jetzt ist genau das passiert, was Jesus uns gesagt hat, genau das, was wir irgendwie erwartet haben, sondern es war völlig anders. Also die Frauen, die haben das als erstes entdeckt, aber die sind erstmal weggerannt, die hatten total viel Angst. Im 16. Kapitel des Markus-Evangeliums, 8. Vers steht, zitternd und außer sich flohen die Frauen vom Grab. Sie sagt niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Maria Magdalena, eine von diesen Frauen, die hat zuerst daran gedacht, ja, dass an Grabraub, also dass jemand Jesus geklaut hat. Im Johannesevangelium 20. Kapitel Vers 2, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Und die Jünger, die Frauen gehen dann zu den Jüngern und berichten davon und die haben denen überhaupt nicht geglaubt. Lukas schreibt im Kapitel 24, Vers 11, und diese Worte erschienen ihnen wie leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Also selbst die Jünger, obwohl die so oft vorher gehört haben, dass Jesus eben davon gesprochen hat, dass er gekreuzigt werden wird und am dritten Tag auferstehen wird und so weiter, haben denen nicht geglaubt. Und dann Thomas, der will Beweise, sonst glaubt er nicht. Johannes Evangelium 20. Kapitel Vers 25. Wenn ich nicht die Nägel male sehe und meine Hand in seine Seite lege, werde ich nicht glauben. Und dann wird es noch besser, dann haben die ihn wieder gesehen. Jesus war mitten unter ihnen und im Matthäus Evangelium 28. Kapitel Vers 17 steht, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Also das sehen die ihn mit den Malen von den Nägeln an den Händen, an den Füßen, mit diesem Schwerteinstich an der Seite und sie zweifelten trotzdem noch, obwohl sie ihn gesehen haben. Das nächste Argument, das ist ganz kurz, nämlich, dass es Frauen als Zeugen gab. Das ist vielleicht heutzutage gar niemandem so richtig klar, aber damals hatten Zeugenaussagen von Frauen überhaupt gar kein Gewicht. Also wenn es eine erfundene Geschichte gewesen wäre, dann hätte man natürlich keine Frauen das leere Grab entdecken lassen, sondern Männer. Weil ja Frauen, ob die jetzt irgendwas sagen oder nicht, das spielte vor Gericht und generell gar keine Rolle. Also es macht keinen Sinn, die Frauen als Zeugen auftreten zu lassen. Und das letzte Argument, Und das sind die veränderten Jünger und die Explosion des Glaubens. Also nach der Auferstehung waren die Jünger tatsächlich vollkommen verändert. Petrus zum Beispiel, der hat ja Jesus noch vor kurzem verleugnet und dann fängt er an, ja, öffentlich in Jerusalem zu predigen und lässt sich später kopfüber kreuzigen mit dem Argument, also das wird so überliefert, dass er sich verdient, so wie sein Herr gekreuzigt zu werden, deswegen kopfüber. Dann gibt es noch Jakobus, das ist der Bruder von Jesus, der zählte ursprünglich gar nicht so zu seinen Anhängern. Und es scheint so, dass er Jesus anfangs eher distanziert gegenübergestanden hat, aber nach der Auferstehung erscheint Jesus ihm und Jakobus wird tatsächlich zu einer Schlüsselfigur in dieser Jerusalemer christlichen Urgemeinde. Oder Paulus. Paulus war totaler Hardcore-Christenverfolger und er wurde dann zum Verkünder des Evangeliums, nachdem er Jesus begegnet ist. Ist er durch das ganze Römische Reich gereist, mehrmals verhaftet worden, wurde enthauptet, aber hat einfach unglaublich viel getan für die Verkündigung des Evangeliums. Oder auch der bereits erwähnte Thomas, also vom Zweifler wird er zum Bekenner und laut der Überlieferung missioniert er dann bis nach Indien und wird dort getötet. Also aus dieser kleinen, verängstigten Gruppe von Menschen, die, oh ja, weiß ich auch nicht, glaube ich nicht und oh, ich habe Angst, entstand in kurzer Zeit eine weltweite Bewegung und das ohne jede Macht, ohne Geld, ohne Gewalt. Und das ist auch wirklich nicht denkbar, wenn sie nicht den Auferstandenen, wenn sie Jesus nicht wirklich, wenn sie ihm nicht begegnet wären. Wie soll das möglich sein? Woher hatten die auf einmal die Kraft, sich so für den Glauben einzusetzen? Und meiner Meinung nach ist das ein ganz starker Beweis. Das scheint mir ähnlich stark zu sein wie der Beweis für den christlichen Glauben allgemein, nämlich die Glaubenszeugnisse, das, was mit den Menschen passiert, die ihr Leben Jesus geben. Und das kann sich keiner ausdenken, das kann niemand aus eigener Kraft schaffen, wie sich das Leben verändert. Und genau dasselbe ist auch mit den Jüngern passiert. Und das konnte eben nur passieren, weil sie Jesus wirklich begegnet sind nach seiner Auferstehung. Und was passiert eigentlich? Also was bedeutet das, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann bedeutet das, dass das wahr ist, was Jesus sagt und das bedeutet auch, dass seine Versprechen wahr sind und da gehe ich nochmal in einer anderen Folge darauf ein. Ja, wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, wenn du vielleicht deinen Glauben intensivieren möchtest, wenn du ihn verstärken möchtest, wenn du merkst, du bist so ein bisschen, ja, deine Begeisterung, die du mal hattest, ist irgendwie nicht mehr da, es fühlt sich so weit weg an und irgendwie nicht lebendig, und du möchtest es gerne wiederbeleben, dann ja, vereinbare gerne ein Gespräch mit dir und wir sprechen mal über deine Situation und was du tun kannst, um wieder da rauszukommen oder besser gesagt, um wieder reinzukommen. Und wenn du vielleicht noch gar nicht gläubig bist, aber du denkst, ja, irgendwie hört sich das schon gut an, aber was soll ich denn jetzt machen, wie soll ich weiterkommen, dann vereinbare auch gerne ein Gespräch, das ist ganz unverbindlich. Ich möchte am Anfang vor allem mit vielen Menschen sprechen, um zu sehen, ja, was sind die Probleme, was sind die Herausforderungen, was möchtest du eigentlich, wie kann ich dir helfen, ich möchte da auch viel lernen, also zögere bitte nicht, das Gespräch zu vereinbaren, ich freue mich total darauf, dich kennenzulernen und wenn du mir helfen möchtest, dann kannst du gerne den Podcast weiterempfehlen, ihm einfach schnell eine 5-Sterne-Bewertung geben in der App, wo du ihn gerade hörst und vor allem an alle deine Bekannten, Freunde, Familie und so weiter weiterempfehlen, die Folgen, die dir gefallen, wo du denkst, okay, das könnte für die Person vielleicht interessant sein, haben wir ja neulich drüber geredet oder so, damit würdest du mir sehr, sehr helfen. Also vielen, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, deine Marion.